In dieser Folge wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden das Thema Suizid anschneiden und besprechen.
Heidi ho, hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode von Kryptologisch, dem Krypto-Talk zwischen Experten und Anfängern. Ich bin der Clemens, freue mich, dass ihr wieder aufgedreht habt. Und bei mir sind heute der Lukas und die Fredi, die jetzt seit ein paar Stunden wieder zurück in Österreich sind. Hallo und willkommen zurück.
Hallo.
Hallihallo.
Fredi, wir haben heute eine Expertin zu Gast, auf die wir uns schon alle sehr gefreut haben. Und das Thema ist ja allgemein öfter angefragt worden.
Ja, also das Thema interessiert sehr viele Leute, auch angesichts der aktuellen Situation. Und zwar ist heute bei uns die klinische Psychologin Anna Krender. Hallo.
Hallo.
Und dazu möchte ich noch sagen, das ist mein erster Gast, den ich eingeladen habe und nicht ein Experte. Darauf bin ich sehr stolz, weil ich habe sehr, sehr lange gebraucht, eine Psychologin zu finden, die sich damit auseinandersetzt, weil es nicht so schwer war, einen männlichen Psychologen zu finden, der zu Trading gerne was gesagt hätte. Und bei den Frauen war das so, ja, weiß ich nicht. Und deshalb freue ich mich extrem, dass die Anna jetzt da ist. Und die Anna ist eine klinische Psychologin, wie ich gesagt habe. Und sie arbeitet in einer Suchtklinik mit Suchtkranken. Und ihr Kontext zum Trading ist auch, dass sie natürlich mit auch stoffungebundenen Süchten arbeitet in ihrer Klinik. Und dazu zählt auch die Spielsucht. Und da hat sie jetzt schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Einige Spielsüchtige haben sich dann in weiterer Folge dem Trading zugewandt. Das sind diese bunten Candles und diese volatilen Preisbewegungen, die wir aus dem Krypto kennen. Und da in diese Richtung wird es auch heute gehen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Anna.
Ich freue mich, dass ich da sein kann. Dankeschön.
Ich habe es schon angeschnitten. Aktuell sind wir nämlich in einer Phase, wo nicht nur der Kryptomarkt, auch der Aktienmarkt einen ziemlichen, wie sagt man da, Clemens, Dip hingelegt hat. Also viele Leute, die jetzt gerade investiert haben, haben innerhalb der letzten Tage viel Geld verloren.
Das nennt man Dip? Wie zum Eintunken, einen Dip?
Ja. Naja, ein Dip ist, wenn es dann wieder nach oben kommt. Jetzt gerade ist es schon eher ein Crash ein bisschen. Also die Aktienmärkte sind ziemlich runtergeknallt, ziemlich stark. Ganz besonders eben sowas wie Technologieaktien, wenn du dir Netflix ansiehst oder auch die anderen großen im Technologiebereich, die waren in der Pandemie, haben die super performt, aber jetzt gerade geht es teilweise 80% nach unten. Und auch im Kryptomarkt schaut es sehr schlecht aus gerade. Also gerade heute, wo wir stehen, hat sich halt Bitcoin mehr als halbiert vom Höchstwert und wir haben eine kleine Krise ausgelöst durch ein bestimmtes Krypto-Projekt. Schauen wir uns gleich im Detail an. Mhm.
Und neben mir, ihr merkt es schon, sitzt der Lukas, den wir ja auch immer ankündigen als der Experte, der seit 2014 in Krypto drinnen ist und viel Erfahrung hat. Und ich merke das schon natürlich als seine Freundin, dass jetzt seitdem es da um diese Halbierungen geht, es sich auch auf die Laune auswirkt und er ein bisschen gereizter ist und traurig ist teilweise und nachdenklich und sehr viele Nachrichten schaut und sich immer diese Candles anschaut. Und deshalb wollte ich dich gleich mal fragen, Anna, wie ist das denn? Also wenn ich jetzt viel investiert hätte in Krypto- oder Aktienmarkt, wenn ich da viele Anlagen hätte, wie schütze ich mich vor einer traurigen Stimmung? Kann ich mich überhaupt schützen, wenn halt der Kurs so schnell fällt? Oder was kann ich da machen?
Ich glaube, das ist einmal die große Frage, kann ich mich überhaupt schützen, dass es mal schlecht geht? Wahrscheinlich nicht. Ja? Also es ist ganz klar, wenn es irgendwie um Geld geht, wo ich ja dann irgendwie auch Zeit und Wissen investiere. Also natürlich macht das was mit mir. Das ist irgendwie auch das Normale dran und das ist ja auch okay so. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man schaut, wie man mit seiner Unsicherheit oder mit seiner Verunsicherung durch diese Krise und auch natürlich mit dieser, weiß ich nicht, Trauer oder auch Traurigkeit und was auch immer da alles hochkommen mag, umgehen kann. Ja. Und das Erste, was ich da grundsätzlich auch meinen Klienten oder auch wenn ich mit Freunden drüber spreche, immer empfehle, ist, auch wenn sich das ein bisschen vielleicht paradox anhört, aber legt einmal das Handy weg oder legt einmal sozusagen das Gerät weg, auf dem ihr tradet. Ich weiß, gerade in einer Krise neigt man dazu, sich voll auf das zu konzentrieren und am besten alle Informationen irgendwie zu jeder Sekunde parat zu haben, damit man irgendwie am neuesten Stand ist und sozusagen gegen die Krise mitarbeiten oder gegenwirken kann. Aber das ist leider auch oft sozusagen die Wurzel des Problems, dass man sich dann zu viel damit beschäftigt. Das heißt, das Wichtige wäre auch einmal so ein bisschen seinen Konsum einzuschränken tatsächlich und vielleicht nicht beim Einschlafen das letzte Mal und beim Aufwachen das erste sozusagen das Handy in die Hand nehmen und nochmal hinschauen und schauen, okay, wie schlimm ist es denn heute?
Wie schlimm ist es denn bei euch, Fredi und Lukas?
Also der liebe Lukas schaut sehr traurig.
Und gib uns einen kurzen Einblick in euer Leben. Aber ich muss ja auch dazu sagen, vielleicht der Lukas schaut sich vielleicht dann die Charts an, die Krypto-Charts. Aber Fredi, du bist ja auch oder warst zumindest sehr viel auf TikTok unterwegs, oder? Hast du auch immer schon mal erzählt. Ist ja auch eine gewisse Sucht wahrscheinlich.
Oh ja, natürlich. Also vielleicht auch nur ein kleiner Funfact. Ich habe auch den Suchtpräventionslehrgang gemacht, dazu mal mit 22 und habe auch mit stoffungebundenen und stoffgebundenen Süchtigen arbeiten dürfen eine Zeit lang. Also das sagt mir alles was. Und ich habe in meiner Jugend habe ich eine Pokersucht gehabt und und jetzt das Krypto mit den Dings, also wo ich angefangen habe zu investieren, Wahnsinn. War das auch für mich total spannend, ne? Und da habe ich mir auch immer die Kursbewegungen angeschaut. Mein großes Glück ist, dass ich ja den Zugang zu meiner Börse verloren habe und deshalb gar nicht nachvollziehen kann, wie viel Geld ich gerade habe und wie viel ich verloren habe. Und es auch sehe beim Lukas, was das macht und deshalb schaue ich es mir gar nicht an. Ich habe mir gedacht, ich werde mir das dann halt irgendwann mal holen, wenn ich das Geld brauche. Und bis dahin liegt das jetzt einfach auf der Börse. So habe ich mir das jetzt mit mir ausgemacht. Aber der Herr neben mir schreibt hoffentlich mit, was die Anna gesagt hat. Der steht nämlich schon auf. Und das Erste, was ich sehe neben mir, sind diese, man nennt das ja Candles, Kerzen, rot, grün, jetzt gerade sehr viel rot, rot, rot. Und er hat schon die letzten paar Tage ein paar Mal gesagt, ach scheiße, und das gibt's ja nicht. Und ist dann halt teilweise auch ein bisschen aggressiv geworden, also jetzt nicht gegenüber mir, aber ja natürlich gegenüber dem Markt. Lukas, wie geht's dir denn heute? Ist das heute eine Therapiestunde für dich ein bisschen, ha?
Na. Gut, also zu meinem Vorteil habe ich ja das einigermaßen schon durchgemacht. Wie gesagt, also mit 2014 als Student ein bisschen angefangen und ziemlich gleich danach war ja die erste große Krise mit Mt. Gox, mit dem größten Verlust bis dahin, wo ich meine Masterarbeit damals geschrieben habe zu einem Thema und mittendrin war dieser Riesen-Hack von 800.000 Bitcoins, die größte Börse ist eingegangen und alles zusammengeknallt und da habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt alles vorbei und jetzt habe ich mein Masterthema auf Bitcoin gewählt und jetzt ist mein Thema gerade gestorben vor meinen Augen und im Endeffekt ist dann alles wieder gut geworden. Aber ich war schon damals noch, wie ich angefangen habe, teilweise mit ausgeliehenem Geld von meiner Mutter, wie extrem nervös ich war, dass ich um 4 Uhr nachts aufgewacht bin teilweise, um den Preis zu checken, weil was halt wirklich ein Faktor ist, den du sonst nicht hast, bei anderen Dingen, bei anderen Investments. Das Ding ist halt immer an. Das ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche gibt es Crypto-Trading. Wenn du schlafst, ist der asiatische Markt oder der amerikanische Markt aktiv. Also es gibt nie eine Ruhephase. Beim Aktienmarkt hast du bestimmte Zeiten, wo die Börse offen ist und wo sie geschlossen ist. Und du hast am Wochenende zum Beispiel deine Ruhe, da passiert nicht viel. Und das hast du bei Krypto, nicht. Also wenn du ein Krypto-Leben startest, dann hast du halt diesen Stressfaktor, diesen permanenten, dass immer was passieren kann. Und dass, wenn etwas passiert, das meistens auch sehr stark sich ausprägt. Also die Preissteigerung und die Preisentwicklungen nach unten, die können in kurzer Zeit extrem massiv sein. Das ist, was wir gerade gesehen haben mit eben Terra Luna, mit UST, also mit diesem Stablecoin-Projekt, das nicht so stable war, das ziemlich instabil wurde. Das hat viele Leute, ich kenne auch Freunde von mir, die haben da super verdient und haben da auch relativ viel mit dem Projekt gemacht. Und innerhalb von nur 4 Tagen ist alles, was die davor aufgebaut haben, jetzt gerade implodiert. Also die haben Monate dran gearbeitet, haben relativ gut verdient, sind ziemlich glücklich gewesen, so einen Glücksgriff zu haben. Das war wirklich ein super Projekt, super im Preis angestiegen. Da kannst du wirklich froh sein für sie. Und dann innerhalb von 4 Tagen stehst du vom Nichts quasi, alles weg.
Darf ich da jetzt noch kurz zwischenhaken, warum? Also wie ist das passiert?
Ganz genau klären wir das noch. Das ist jetzt mittendrin noch. Die Luna Foundation waren einer der größten Besitzer von Bitcoin. Und das Projekt ist halt so gestaltet, dass es, wenn du gewisse Sachen machst, du kennst das Detail, das Anchor-Protokoll gibt dir 20% Rendite. Das kann nicht ewig halten, so wie das technisch funktioniert. gab es eben Schwachstellen und diese Schwachstellen sind ausgenutzt worden und als Ergebnis ist dieser Pack, also du hast einen Stablecoin, das Ziel ist, dass du bei einem Dollar Preis bleibst. Ja, ich komme jetzt gerade aus Südamerika zurück, wir haben Stablecoins verwendet die ganze Zeit, weil es über meine Binance-Card super praktisch ist, mit Stablecoins Sachen zu bezahlen. Es ist billiger, als das traditionelle Banksystem zu verwenden für mich. Ich kann damit super leben. Ja. Als dann Luna nicht mehr 1:1 mit einem Dollar wert war, hat es begonnen, dass die relativ große Mengen an Bitcoin verkaufen haben müssen. Und wenn Bitcoin runterfällt, dann nimmt es den ganzen Markt mit. Und ich glaube, das ist der Hauptauslöser, warum gerade die Preise so im Keller sind.
Vielleicht nochmal zurück zu der aktuellen Krise. Es ist ja auch so, als ich mit dem Lukas zusammengekommen bin, habe ich dann auch selbst Reddit-Foren und so durchgeschaut. Und es ist ja auch so, wenn Menschen viel Geld verlieren, dass sie dann teilweise sehr traurig werden, depressiv werden und sehr an Existenzangst leiden. Und es gab auch Berichte von Suizidfällen, also dass sich jemand tatsächlich das Leben genommen hat, weil er nicht mehr bei seinen Bitcoins reingekommen ist oder sich da eben die Menge halbiert hat. Anna, du meinst ja nicht mehr so oft drauf schauen, aber was mache ich denn, wenn ich bereits schon zu tief drinnen bin und wenn wirklich so das Leben an meinen Augen vorbeirast, weil halt alles weg ist? Weil wie geht's dir damit in der Klinik um?
Also ich glaube, dass das jetzt natürlich ein Punkt ist, der irgendwie, also der sehr heftig ist. Also gerade wenn du so was ansprichst wie Existenzängste, ja, dann glaube ich, das ist dann tatsächlich so der Punkt, wo man das auch nicht mehr alleine machen sollte. Ja, und das muss man auch Gott sei Dank, also wir in Österreich haben irgendwie auch den Luxus, dass wir relativ viele Kliniken, relativ viele Möglichkeiten haben, dass sich Menschen soziale Unterstützung, psychosoziale Unterstützung und Hilfe holen können. Wenn ich merke, es wird mir zu viel und ich kann nicht mehr und ich komme irgendwie selber aus einem Strudel nicht mehr raus, dann ist es am allerwichtigsten und eigentlich am besten, wenn ich mir Hilfe hole und mich an jemanden wende und meine Sorgen teile. Ja, es kann natürlich auch einmal helfen, dass ich mich grundsätzlich einmal hinsetze und mir alle meine Sorgen irgendwie aufschreibe und mal schaue, okay, was geht denn da alles überhaupt in meinem Kopf rum? Ja, also man weiß ja, dass man, wenn man schon irgendwie in Gedankenkreisen ist, dann neigt man vielleicht auch manchmal zum Katastrophisieren. Das ist was ganz Normales. Ja, aber dieser Kreisel kann sich sehr weit und sehr intensiv ziehen und deswegen ist es manchmal ganz gut, ein bisschen einen Abstand zu gewinnen, indem man das mal zu Papier bringt und einmal schaut, okay, was habe ich denn dafür Sorgen? Wie schaut es denn gerade wirklich aus? Ja? Denke ich da vielleicht schon 5 Schritte weiter und weiß gar nicht, was noch alles passieren kann? Ich schaue mir mal die Realität an. Ja? Mhm. Also dass damit das eben nicht in diesen Angstzirkel hineingeht, ja, oder in diesen Teufelskreis der Angst. Ja, weil aus dem aussteigen ist natürlich einfach ein bisschen aufwendiger oder schwieriger. Ja? Wenn ich davor versuche aufzusteigen, dann kann es mir noch viel besser gelingen. Ja? Mhm. Und wenn ich mir zum Beispiel diese Sorgen aufgeschrieben habe und mir irgendwie so eine Art Liste mache, was ich für Sorgen habe, was ich für Gedanken habe, dann kann ich mir einmal anschauen, okay, welche von denen kann ich überhaupt kontrollieren? Ja, weil gerade wenn Menschen in einer sehr hilflosen Situation sind oder nicht mehr auskönnen, haben sie das Gefühl, sie haben gar nichts mehr unter Kontrolle. Und da ist es umso wichtiger, sich wieder vor Augen zu halten, na gut, aber was kann ich denn kontrollieren? Ja, was für Bereiche meines Lebens gibt es, wo ich zugreifen kann? Was kann ich denn verändern? Ja, um mir auch wieder so ein bisschen seinen Sinn zurückzugeben und dass ich nicht irgendwie so das Gefühl habe, ich strudel die ganze Zeit nur herum und ich komme nicht weiter und eigentlich sinke ich immer tiefer.
So allgemein, was der Lukas erzählt hat und die Fredi, kommt dir das bekannt vor aus deinem beruflichen Umfeld? Hast du davon schon mal, also natürlich wahrscheinlich schon mal gehört, oder?
Absolut. Ich habe tatsächlich den letzten Klienten, den ich betreut habe bei uns in der Klinik, wo es auch um Trading ging, der hat sich, auch wie wir vorher schon gehört haben, der hat sich relativ viel Geld von seiner Mama geborgt, ja, hat wahnsinnig viel Geld damit gemacht und dann auch sehr, sehr viel verloren und hat dann tatsächlich eine ziemlich heftige depressive Symptomatik entwickelt, also dass er irgendwie gar nicht mehr aus dem Haus gegangen ist. Und irgendwo hat er so dann das Gefühl gehabt, okay, so kann es nicht weitergehen und er hat sich dann bei uns angemeldet, ja, weil er dann tatsächlich auch angefangen hat, dass er konnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, ja, und hat dann auch ziemlich gestruggelt und hat sich dann eben bei uns gemeldet und dann sind wir sozusagen zusammen angegangen.
Ja. Ich kenne einen vergleichbaren Fall in Österreich, wo eine Person relativ viel Geld in ganz kurzer Zeit verdient hat und das nicht verloren hat, aber trotzdem das da nicht gut rauskommen ist, weil er hat dann eine paranoide Störung entwickelt. Der hat dann Autos gesehen, schwarze Autos, die ihn verfolgt haben und ihm sein Geld klauen wollten. Der hat sich nicht mehr vor das Haus getraut, also nicht mehr aus dem Haus rausgetraut. Und hat überall panische Angst gehabt, weil das Geld, das ist zu schnell vermutlich zu viel auf einmal geworden. Und was er entwickelt hat dadurch, man kann ihm Glück wünschen, dass er viel Geld hat, aber der hat dadurch auch eben diese Angstzustände jetzt. Der hat über das Angst, dass er, die Angst, dass er es verliert oder dass jemand ihm das wegnehmen will. Und er war überzeugt davon, dass irgendwie schwarze Autos ihn verfolgen.
Bist du da on the same page, Anna? Also kann es auch psychologisch schwierig sein, Geld zu gewinnen, weil wir über Verluste geredet haben?
Ich glaube, jein. Ich denke mir, es hat viel damit zu tun, wie und mit was für einem Aufwand ich dieses Geld gewinne. Ja, weil ich habe jetzt eben auch mitgekriegt von den Klienten, dass das natürlich und auch natürlich selber in eigener Erfahrung, dass das sehr sozusagen Trading und alles, was dazugehört, sehr, sehr time-consuming sein kann und einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn ich da zum Beispiel dann anfange, wenig zu schlafen, ja, oder wenig zu essen, vielleicht auch nicht wirklich mehr soziale Kontakte habe und mich halt wirklich nur auf dieses eine fokussiere, dann ist das auf Dauer einfach wirklich nicht gesund für die Psyche. Und es kann natürlich sein, dass ich auch sozusagen so paranoide Zustände entwickle. Aber ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt mehr mit dem Geld zu tun, sondern einfach da mit der Art und Weise, wie ich mich sozusagen wie ich mich mit der Beschaffung des Geldes beschäftige und wie sehr das Raum in meinem Leben einnimmt. Ja.
Gibt es da Persönlichkeitsstrukturen oder Dispositionen, die sich besonders zum Trading hingezogen fühlen? Wer soll es eher lassen vielleicht?
Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Menschen, die sehr extrovertiert sind, eher risikofreudiger sind, die Herausforderungen lieben und generell auch sozusagen, also im auch Krypto ist ja auch irgendwie ein Glücksspiel, ja, und da steckt ja schon das Wort Spiel drinnen, das heißt ja auch gerne irgendwie spielen, dass sich solche Menschen eher dazu hingezogen fühlen. Ich habe jetzt tatsächlich heute noch eine neue Studie gelesen, dass das eigentlich alles gar nicht stimmt und dass es gar keine Persönlichkeitsstrukturen oder Dispositionen gibt, die sich zum Trading hingezogen fühlen. Also ich glaube, da ist sich die wissenschaftliche Basis unter den Psychologen noch nicht ganz so sicher, ob es die wirklich gibt oder nicht. Ja.
Aber generell können wir schon sagen, es sind eher Männer. Und Männer, kann man auch wahrscheinlich genereller sagen, tun sich schwerer in der Regel als Frauen, sich Hilfe zu holen, oder? Oder da selbst zu reflektieren und ein Problemverhalten zu finden. Oder hast du auch mit Frauen zu tun?
Also bei Spielsucht tatsächlich noch nie. Heißt nicht, dass es sie nicht auch gibt. Aber jetzt persönlich noch nicht. Männer neigen dazu, generell ein bisschen risikofreudiger zu sein. Und ich denke schon, dass gerade beim Glücksspiel oder Gambling eine gewisse Seite Grenzen zu übertreten oder ein Risiko eingehen zu wollen, sicher ein wichtiger Faktor ist. Ja. Ich glaube, dass sozusagen, warum Frauen nicht ganz so in die Investmentrichtung gehen, glaube ich, hat tatsächlich ein bisschen andere Gründe.
Welche glaubst du denn?
Naja, also ich denke mal, dass Frauen aufgrund dessen, dass wir vielleicht nicht ganz so risikofreudig sind und vielleicht auch manchmal, also sozusagen auch unsere Fehler vielleicht besser irgendwie eingestehen können oder vielleicht auch mehr versuchen, aus unseren Fehlern zu lernen, vielleicht auch andere Investmentmethoden präferieren, als jetzt zum Beispiel Krypto. Ja. Und dann darf man halt auch nicht vergessen, dass auch so demografische Faktoren da natürlich auch mitspielen. Ja, also sozusagen sowohl psychologische als auch demografische. Ja. Also ob das sozusagen überhaupt möglich ist.
Ob ich genug Kapital habe, um da jetzt
ob auch... Ob ich genug Geld habe. Ja. Frauen, wir haben immer noch diesen riesen Gender Pay Gap. Ja. Wenn ich weniger Zeit und auch Geld, weil ich mich vielleicht um die Kinder kümmern muss, zur Verfügung habe, mich überhaupt damit zu beschäftigen, werde ich es vielleicht sogar eher lassen, weil man ja auch immer hört und liest, wie zeitaufwendig es ist und wie wichtig es ist, dass man immer on top of your game ist und immer dabei ist. Und ja, wir wissen, wie schnell man in so ein Rabbit Hole hineinfallen kann. Ja, und dann sind irgendwie 2 Stunden vergangen. Und wenn ich die Zeit nicht habe, dann werde ich es wahrscheinlich noch gar nicht starten.
Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Also ich spreche natürlich jetzt als Laie, ja, aber ich glaube, dass das gesellschaftliche Problem noch immer sehr ausschlaggebend ist, ja, dass Männer noch immer sehr oft in dieser Rolle sind des Versorgers und der sich um das Geld kümmert und so, und Frauen da vielleicht eher vorsichtiger auch sind, ja, oder wie du sagst, gar nicht die Zeit haben, weil sich die um den Haushalt vielleicht kümmern müssen oder um zwei oder drei Kinder, ja, da hat man dann auch wahrscheinlich gar nicht so die Zeit, um sich in sowas, auf sowas einzulassen. Weil, wie wir alle wissen, Krypto ist ja auch nichts, was man jetzt so nebenbei irgendwie betreiben kann. Also da muss man sich viel damit beschäftigen. Und wer das quasi richtig professionell macht, wie der Lukas zum Beispiel, also das ist ein Vollzeitjob.
Ja, ich muss einfach auch sagen, wir Männer sind einfach sicher, haben viel mehr belastet von diesem Overconfidence Bias, weil wir, also ich kenne einen Investor, einen Startup-Investor, der hat mir die Geschichte erzählt, dass es gibt natürlich wesentlich mehr männliche Gründer im Startup-Bereich. Er hat aber gemeint, wenn es Frauen gibt, also bedingte Wahrscheinlichkeit quasi, wenn es Frauen gibt, die ein Startup gründen, dann sind sie mega gut in dem, was sie machen. Bei Männern ist es so, da gibt es viel Overconfidence. Da gibt es halt Leute, die halt gescheiter herreden und irgendwelche Startups hochziehen. Die trauen sich das schneller und früher und haben höhere Erwartungen. Und Frauen im Startup-Bereich, das sind halt eher so, die machen erst dann ein Startup, wenn sie sich relativ sicher sind, dass das gut funktioniert und wenn sie sich quasi gut vorstellen können. Die gehen weniger Risiko ein, die wissen, die planen genauer, die sind da eher so strukturiert, während wir Männer da ein bisschen anders da funktionieren. Also ich weiß auf jeden Fall von meinen vielen Jahren, von wo ich da zum ersten Mal auf diese Krypto-Events gegangen bin, wo sich das Ganze entwickelt hat, 2014, 2015, da hast du keine Frauen gesehen, da waren keine. Das war so ein Nerd-Thema, wo es ein bisschen auch um Geld gegangen ist. Da hast du selten einmal eine Frau gesehen. Das ist auch dann jetzt besser, also es ist viel besser geworden, muss man sagen. Gerade auch unsere Bemühungen mit unseren Meetups, mit Block and Wine, die wir in Wien, die Leute gemacht haben, generell die Community, die wir aufgebaut haben, gerade vor der Pandemie. Da war halt dann immer mehr so die Motivation, dass wir Frauen einladen öfter, dass wir da Frauen mitnehmen. Und da haben sich da immer mehr Frauen kommen von selber und haben sich da für das Thema interessiert. Jetzt haben wir unseren Krypto-Podcast, wo wir Frauen besonders zeigen wollen. Also das Thema ist jetzt besser geworden in der Hinsicht. Aber damals, wo das klein und spekulativ und in Fringes war, wo das was Seltsames war, noch viel seltsamer als heute, da gab es keine Frauen in dem Bereich.
Mhm. Fredi, wie hast du das vielleicht mitbekommen, wenn wir zwei Männer da jetzt schon berichten? Wie war das für dich, wie du den Lukas kennengelernt hast und da zum ersten Mal in Krypto auch wahrscheinlich Kontakt hattest?
Das war alles sehr faszinierend für mich. Ich kann mich erinnern, ich habe dann auch relativ schnell beschlossen, okay, dann wenn du da eh schon die Expertise hast, dann will ich da jetzt auch mein Geld reinlegen. Aber ich habe mir... Ich habe dann auch den ersten Crash mitbekommen, als wir zusammengekommen sind. Da war der Lukas wirklich am Boden und war wirklich sehr traurig. Das war bei mir natürlich weit weg, weil ich habe weit weg. Und ich habe es mir auch nie so wirklich angeschaut. Ich weiß ja, dass ich eben ein Problem damals mit Pokern hatte. Und ich habe ja eben diesen Lehrgang, den Suchtpräventionslehrgang gehabt. Und ich wusste für mich, ich kann diese Apps nicht haben. Und ich beschäftige mich jetzt auch aktiv nicht darin. Also man kann, glaube ich, schon so investieren, dass man sich da auch ein bisschen selbst schützt, indem man sich das gar nicht runterlädt und gar nicht informiert. Also beim Kauf habe ich mich informiert, natürlich. Aber seitdem schaue ich mir das einfach nicht mehr an. Weil es ist eh für mich ein Long-Term-Investment quasi. Und deshalb interessiert es mich jetzt auch nicht, ob das jetzt halbiert ist oder ob das jetzt um das Doppelte raufgegangen ist. Es würde mich dann interessieren, wenn ich es realisieren werde, möchte. Das wird wahrscheinlich in ferner Zukunft irgendwann mal so sein. Oder wenn der Lukas halt wirklich zu mir sagt, hey, jetzt solltest du dann langsam verkaufen.
Das Boot sinkt.
Abbruch. Aber ja, sonst versuche ich mich da schon sehr aktiv zu schützen. Und da will ich auch noch mal kurz zurückgehen, nämlich wer aufpassen sollte und vielleicht das Trading lassen sollte. Wir haben schon noch viel geredet, Anna, jetzt über Gambling und übers Spielsucht. Also Menschen, die damit eine Vergangenheit haben, sollten es wahrscheinlich eher lassen, oder? Weil das blinkt auch und ist die ganze Zeit offen und so.
Ja, vielleicht noch ganz kurz eine Sache zu dem, was du vorher gesagt hast. Man hat, also es ist auch so, dass es viele Studien darüber gibt, dass Frauen Krypto auch tatsächlich oder generell so Aktien etc. als Long-Term-Investment sehen. Ja? Und nicht als etwas, aus dem man sozusagen kurz viel sozusagen Geld macht, wo man sagt, ich glaube jetzt an irgendwie das Wachstumsversprechen in kurzer Zeit, sondern wirklich auf einer langfristiger Ebene und sich deswegen auch anders mit, also als Männer damit beschäftigen, nicht so viel verlieren aus diesem Zeit, aus diesem Punkt, ja, und besser damit umgehen können.
Ja, das muss ich auch von meiner Seite bestätigen, weil es kommen ja immer ganz viele Leute auf mich zu mit hey Lukas, was, ich will jetzt da auch einsteigen und oder ich will jetzt das und das überlegen. Ich mache ja auch Einsteigerkurse und sowas und die Leute kennen mich, dass sie sich bei mir immer melden können, wenn sie sowas machen. Und die Fragen, die ein Mann stellt und die Fragen, die eine Frau stellt, ist mir auch immer wieder aufgefallen, sind ganz anders da. Also die Zeitpräferenz. Also ich glaube, bei Frauen ist viel höher und die sind viel mehr auf Sicherheit aus. Und was kann ich da so quasi langfristig anlegen? Was macht da Sinn? Und bei Männern ist ganz oft so, hey, ich will das schnell spekulieren, das und das und das, wie hoch kann das steigen? Die Fragen sind ganz anderer Natur.
Genau, schnell viel Geld oder halt auf lange Sicht. Ja, ja, aber zu eurer Frage, wer vielleicht Trading eher lassen sollte. Also ich glaube, wenn man an sich selber vielleicht auch schon so Gambling-Tendenzen entdeckt oder so Tendenzen, dass man vielleicht bestimmte Verhaltensweisen nicht so schnell ablegen können, vor allem wenn es irgendwie ungesunde Verhaltensweisen sind. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, wo man vielleicht schon ein bisschen hellhörig werden könnte, ja, weil man vielleicht auch irgendwie so, wie du vorher gesagt hast, Freddy, eh schon irgendwie Erfahrung gemacht hat, dass zum Beispiel jetzt irgendwie das mit dem Pokern, dass das jetzt irgendwie in eine andere Richtung gegangen ist. Ich glaube, das lässt einen auf jeden Fall hellhörig werden. Wer es auf jeden Fall auch lassen sollte, ist ganz klar jemand, der jetzt vielleicht jetzt nicht die Means mitbringt oder die sozusagen Geld sich ausborgen muss, auf Geld zurückgreifen muss, der es eigentlich irgendwie fürs Leben braucht. Ja? Das heißt, als was für eine Funktion sehe ich das Trading auch? Warum kaufe ich mir überhaupt Kryptos? Ja, ich glaube, das ist eine große Frage, die man sich überhaupt stellen sollte, bevor man da anfängt. Ja. Warum möchte ich das überhaupt? Und einmal zu schauen, lebe ich vielleicht sogar jetzt schon über meine Verhältnisse? Geht sich das überhaupt noch aus? Das sind so, denke ich, die Punkte, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte.
Ja, das ist auch einer der häufigsten Sätze, den du hörst im Kryptomarkt. Never invest money that you cannot afford to lose.
Genau.
Jetzt haben wir besprochen, was die Dispositionen sind, aber was sind denn so Red Flags in meinem Verhalten? Ab wann sollte ich dich aufsuchen, Anna? Oder ab wann sollte ich mal anfangen zu reflektieren, ob ich irgendwas bei mir ändern soll? Also wie merke ich das, dass ich jetzt langsam ins problematische Verhalten reingerutscht bin?
Also zum ersten Mal ist er nicht von heute auf morgen süchtig. Das ist ja ein Prozess, der sich der sich mit der Zeit entwickelt. Ja, es gibt, man unterscheidet zwischen verschiedenen Stufen. Die erkläre ich vielleicht ganz kurz. Also man fängt sozusagen an beim normalen Gebrauch. Das ist irgendwie so ein moderater, gelegentlicher Gebrauch. Beim Trading ist es halt schon wieder schwer zu sagen, was ist moderat und gelegentlich, weil man ja eigentlich irgendwie mal draufschauen sollte. Ja. Das heißt, das ist noch so ein bisschen eine Grauzone, wie man das jetzt genau definiert. Ja. Aber zumindest, das ist ja, ich habe es, es ist ein moderater Konsum, ich kann es auch wieder weglegen. Ja. Das wäre sozusagen der normale Gebrauch. Beim Missbrauch wären schon sozusagen die ersten Red Flags, wenn ich über mein Limit hinaus trade. Ja. Eben mit Geld, das ich vielleicht nicht habe. Dass die Frequenz, in der ich trade, mehr wert und ich auch merke, dass ich mich vielleicht an diesen Kick gewöhne, weil, also gerade wenn man einen erfolgreichen Trade macht oder wenn man merkt, es geht jetzt irgendwie bergauf und die Candle ist grün und nicht rot, wie wir vorher gehört haben, natürlich macht das was mit einem. Ja, es ist völlig normal, das löst in unserem Gehirn auf einer neurophysiologischen Ebene, löst das was aus, da wird das sogenannte Dopamin, also Glückshormon, ausgeschüttet und das Gehirn merkt sich, aha, das ist was Feines. Wenn ich das mache, passiert was Gutes, dann geht es mir besser. Das heißt, das Gehirn gewöhnt sich natürlich auch daran. Wenn ich dann schon merke, okay, mir geht es jetzt vielleicht unter Tags nicht ganz gut oder es war ein anstrengender Tag in der Arbeit oder irgendwas war und ich sehne mich nach diesem Kick, ja, nach diesem kurzen Kick, der natürlich viel schneller kommt, als wenn ich mir jetzt irgendwie was Gutes zum Essen mache, das aber noch kochen muss oder mich mit Freunden treffe, da muss ich erst noch hinfahren, ja, sondern ich muss einfach vielleicht nur kurz den Trade machen, nur mal kurz draufschauen, es kommt gleich das Glücksgefühl, und ich tendiere schon eher in diese Richtung, dann dürfen die Alarmglocken auf jeden Fall schrillen. Und was sozusagen dann noch die Stufe zur Sucht ist, dass ich eigentlich mein ganzes Leben darum sozusagen herumbaue. Ja?
Oh.
Alle Alarmglocken schrillen. Also wenn, aber tatsächlich, wenn das Umfeld auch darunter leidet, ja, dass irgendwie mein Alltag leidet, also viele haben ja angefangen oder machen das ja eigentlich nicht hauptberuflich, sondern neben noch einem anderen Beruf. Und wenn jetzt mein anderer Beruf darunter leidet, dann müsste ich mir vielleicht sozusagen oder dürfte ich mir schon Gedanken machen. Ja? Oder wenn ich sozusagen wirklich nicht mehr aufhören kann. Also wenn ich physisch schon merke, ich kann mein Handy jetzt nicht weglegen, weil dann mache ich mir den ganzen Tag Gedanken drüber, dann wäre es vielleicht gut, mal eine Pause einzulegen.
Wenn ich das bemerke, also wenn bei mir die Alarmglocken schrillen, was sind so die ersten Steps? Wahrscheinlich betrifft das ja nicht nur die Sucht beim Gamblen oder beim Traden, sondern wahrscheinlich allgemein Süchte. Also was sind so die ersten Schritte, die man machen kann, wenn ich schon mal realisiert habe, okay, ich habe ein Problem und brauche da Hilfe?
Also ich glaube, da ist der wichtigste Schritt schon passiert, nämlich, dass man sich bewusst gemacht hat. Das ist nämlich tatsächlich der Allerschwerste. Dass man sich selber eingesteht, okay, vielleicht war das jetzt zu viel, vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen, was da überhaupt los ist. Ja, also das ist irgendwie der allererste Schritt. Ohne den geht es gar nicht. Und dann, wenn es ums Traden geht oder generell sozusagen um das Thema Spielsucht, dann würde ich tatsächlich einmal empfehlen, versuchen, die Zeit zu reduzieren, ja, irgendwie zum Limitieren, irgendwie auch das Handy mal öfter wegzulegen. Ja. Und es kann dann natürlich sein, dass man eben diesen Kick, von dem ich vorher erzählt habe, von diesem Dopaminschuss, den man da ins Gehirn geschickt bekommt hat, der kann dann natürlich auch manchmal fehlen. Ja. Weil, wie gesagt, das Gehirn gewöhnt sich einfach daran, dass man dann irgendwie immer wieder untertags sozusagen regelmäßig seinen Dopaminschuss kriegt. Ja. Und das findet das Gehirn natürlich fein oder das finden wir auch angenehm. Das kann natürlich sein, wenn das ausbleibt, dass man auch eine gewisse Unlust, eine gewisse Anhedonie verspürt. Und da ist es dann ganz wichtig, sich Dinge zu überlegen, mit denen ich dieses Gefühl anderweitig auch produzieren kann. Also jetzt nicht in eine ungesunde andere Verhaltensweise hineinfallen, ja, also nicht dann stattdessen mir Bier aufmachen, ja, das würde dann auch wieder in eine falsche Richtung gehen. Aber dass man sagt, man trifft sich dann nämlich besonders mit Freunden, man tauscht sich aus, man macht Sport, man bewegt sich. Man geht raus in die Sonne, also sozusagen das so ein bisschen zu kompensieren.
Also so Entzugssymptome verringern.
Genau, die gibt es nämlich auch tatsächlich bei stoffungebundenen Süchten. Das ist nicht ganz so schlimm wie bei den stoffgebundenen, weil es ist eh klar, ein Alkoholentzug fühlt sich natürlich auch körperlich ganz anders an, weil ja nicht nur das Gehirn unter dem Entzug vom Alkohol leidet, sondern der ganze Körper. Und bei den stoffungebundenen Süchten ist es eben vor allem, dass diese Anhedonie so stark ist, dass diese Unlust, diese depressive Symptomatik eher zum Vorschein kommt.
Und wenn ich das jetzt realisiert habe bei mir und mein Handy mal weglege und ich merke, okay, das wird einfach nicht besser, gibt es da irgendwelche Hotlines, die man vielleicht anrufen kann als ersten Schritt oder wo wende ich mich als Erster hin?
Also es gibt ja tatsächlich diese psychosozialen Dienste, an denen man sich eigentlich fast immer rund um die Uhr wenden kann. Es gibt verschiedene Krisenhotlines, die man anrufen kann, die dann auch eine Erstberatung durchführen. Es gibt das Krisenzentrum, an dem man auch sozusagen, bei dem man einen persönlichen Termin ausmachen kann. Also da gibt es sozusagen viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu suchen.
Ich habe den psychosozialen Notdienst angerufen, als der Ukraine-Krieg losgebrochen ist und ich mit sehr viel Angst zu tun hatte. Und die haben circa 40 Minuten mit mir telefoniert und es war tatsächlich sehr hilfreich und hat mich für den Moment auch runtergebracht. Und sie haben mich auch dann an Stellen verwiesen. Wir werden natürlich alle Stellen, die jetzt die Anna genannt hat, auch wieder in unserer Beschreibung nennen, damit sich alle dorthin wenden können, die mit Gefühlen der Traurigkeit, Angst, Antriebslosigkeit oder auch mit Sucht Thematiken zu tun haben. Aber vielleicht noch ein bisschen, also jetzt, man versucht den Fix dann woanders zu suchen. Das erinnert mich ja an den Lieblingsfilm von vielen Wirtschaftsstudenten, die Millennials sind, nämlich The Wolf of Wall Street. Nee. Und The Wolf of Wall Street, wer das nicht weiß, da spielt der Leonardo DiCaprio den, wie heißt der Typ? Den
Jordan Belfort.
Ja, den Jordan Belfort, der sehr viel Geld macht mit Aktienmärkten und dann nebenbei auch ganz viele Drogen konsumiert und ganz viel Party macht und die ganze Zeit eigentlich nur am Dopamin ausschütten ist, wenn man das so sagen kann. Ist das so eine Fiktion, glaubst du, Anna? Also ist das überspielt oder ist das tatsächlich so, wenn man so viel Geld bewegt und verdient und auch riskiert, dass es wirklich schwer ist, einen nüchternen und kühlen Kopf zu bewahren? Sind alle Investoren am Koksen, ist jetzt so die Frage.
Wahrscheinlich ja. Na, also es ist natürlich klar, dass Wolf of Wall Street ein natürlich auch Hollywood aufgebauschter, ein bisschen überzogener Film ist, aber der sicher auch ein, zwei wahre Punkte anspricht, ja, also sozusagen die Gier und den Konsum und irgendwie auch irgendwie so das Verlangen nach obszönem Reichtum und irgendwie so hedonistischen Vergnügungen, die dadurch entstehen können. Ob jetzt sozusagen viel Geld auch immer mit dem einhergeht, weiß ich nicht. Ich denke, es hat wirklich viel damit zu tun, wie komme ich auch an dieses Geld, so wie ich vorher schon gemeint habe. Also wie schaut die Beschaffung dessen aus? Ne? Also ist das echt so etwas, wie auch in dem Film dargestellt wird, wo man ja eigentlich 24/7 funktionieren muss? Das wird sich wahrscheinlich auf nüchterner Ebene irgendwann nicht mehr ganz ausgehen. Ja, wahrscheinlich brauche ich da irgendwo auch meine Hilfsmittel, um in dieser Weise funktionieren zu können. Also ich glaube, wahrscheinlich hätte der ohne Drogen jetzt natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen, da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber da hätte es sich wahrscheinlich vorher schon ein Burnout aufgerissen, wenn er sich nicht chemische Unterstützung gesucht hätte.
Also ich muss noch sagen, ganz viele Dinge, die in dem Film vorkommen, sind da wirklich passiert. Das kann man teilweise kaum glauben, aber so Zwergenweitwurf und dass er dieses Boot geschrottet hat, ist wirklich passiert. Der echte Jordan Belfort, der ist ja jetzt auch Teil des Krypto. Die Krypto-Szene.
Da kommt der Kreis zu Ende.
Da ist ein Knast draußen und jetzt gibt es irgendwie extrem teure Kurse. Keine Ahnung, was da der Inhalt ist, aber ja, den haben wir jetzt auch bei uns.
Ja, der macht jetzt so Coaching-Kurse auch, ne? wie man besonders viel Geld verdient.
Ja, oder? Und die Coaching-Kurse kosten was? Muss ich nachschauen, aber extrem teuer.
Na gut. John Belfort, der aus dem Knast raus und hilft den anderen, in den Knast zu kommen.
Genau. Ich glaube, was vielleicht da auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass, also gerade wenn man über die USA spricht, dass das halt, dass die Gesellschaft in den USA auch noch ein bisschen wettbewerbsorientierter sind oder materialistischer als vielleicht wir in Europa und dass auch in Amerika Menschen ein bisschen stärker über den sozioökonomischen Status bewertet werden. Ja? Und ich denke, dass das auch Einfluss darauf hat, wie sehr ich mich dann natürlich auch auf meinen eigenen Erfolg oder gerade wirtschaftlichen Erfolg stürze und vielleicht dann auch dazu neige, mir bestimmte Hilfsmittel dazu zu holen, um das natürlich auch dann zu bewerkstelligen. Aber das ist jetzt natürlich wieder sehr philosophisch, also das geht jetzt, da könnten wir jetzt auch noch weiter drüber philosophieren.
Besserer Film, The Big Short, mein persönlicher Lieblingsfilm, wunderschön gemacht und sehr, sehr gut umgesetzt, auch mit echtem Bezug zu echten Geschehnissen. Beschreibt, wie die Subprime Mortgage Crisis, die Finanzkrise passiert ist. Auch da ganz viele interessante Aspekte drinnen, so mit falschem Denken, richtigem Denken, mit Drogen und Nicht-Drogen und Leuten, die anders denken. Ja, ganz, ganz interessant. Wer sich dafür interessiert, mein Lieblingsfilm.
Clemens, du wolltest eine Frage stellen.
Ja, wir wissen jetzt, was so die Red Flags sind, aber gibt es vielleicht auch positive Signale einer Psyche, die mich auszeichnen, ein guter Trader zu sein?
Also ich glaube, um ein guter Trader zu sein, muss man sich vor allem selber ziemlich gut kennen.
Ja.
Ja, also vor allem irgendwie sein eigenes Ego gut zu kennen. Ja, also wo sind denn vielleicht meine eigenen Grenzen? Wo neige ich oder ab wann neige ich dazu, übermäßiges Selbstvertrauen zu entwickeln? Dass man sehr sozusagen achtsam ist, wo kommen dann vielleicht auch Gedanken auf, jetzt ist XY so gut gelaufen, jetzt habe ich eine Gewinnserie, jetzt kann mir nie wieder was passieren. Also, dass man sehr achtsam ist, wie sozusagen, wie man seine Emotionen ins Trading auch einfließen lässt. Und ich glaube, das ist so fast der größte Punkt, der einen guten Trader ausmacht auch.
Selbstreflexion.
Genau, genau. Und natürlich auch so ein bisschen so die mentale Komfortzone kennen. Ja? Also wir haben ja schon gehört, dass zu Trading eine riesengroße Wissensanhäufung dazugehört. Ja? Man muss sich irgendwie ständig mit dem Markt auseinandersetzen. Und mentale Komfortzone, das manchmal neigt man dazu, bei altem Wissen zu bleiben, also altem unter Anführungszeichen Wissen zu bleiben. Und verpasst vielleicht dadurch auch Neues, weil man es schon kennt und weil das gut funktioniert hat.
Da sind wir eh schon bei den ganzen Biases und Biases und sonstigen Effekten, die passieren können, der Denkfehlern, die passieren können beim Trading. Welche Fallen meines Kopfes? Also das bekannteste ist wahrscheinlich FOMO, Fear of Missing Out. Na, das, oh Gott, ich muss das jetzt kaufen, weil jetzt haben es alle meine Freunde gekauft und jetzt mache ich mir Stress. Aber was gibt es denn noch so für Fallen in meinem Kopf, auf die ich reinfallen könnte?
Also es gibt zum Beispiel diesen Bias der Loss Aversion, das ist sozusagen die Verlustaversion. Das ist so die Tendenz, dass man Verluste höher gewichtet als Gewinne. Ja? Also ein Verlust von 100 Euro, sagen wir jetzt mal eine Hausnummer, schmerzt mehr als ein Gewinn, der 100 Euro wert ist. Ja? Und oftmals beim Trading zeigt sich das dann, indem man vielleicht irgendwo früher aussteigt, wenn irgendwie ein Kurs gerade irgendwie ein bisschen negativ läuft oder schief läuft, dass man sich vielleicht denkt, lieber jetzt ein bisschen verlieren als später mehr. Ja? Wobei man ja eigentlich kaum akkurate Vorhersagen treffen kann. Ja? Ja. Dementsprechend geht das dann auch manchmal nach hinten los und eigentlich hätte man es länger behalten, hätte man viel mehr Geld machen können und aufgrund der Angst ist man früher ausgestiegen.
Hätte Fahrradkette. Das ist ja auch
genau
der ganz berühmte Hindsight-Bias, wenn man immer im Nachhinein alles besser weiß. Das ist auch, wenn ich meine Kurse gebe, ich sage den Leuten immer, und ich habe auch zweimal schon eine Psychologin dabei gehabt, die hat auch gesagt, das ist generell eines der häufigsten Themen, nicht nur beim Trading generell, den Hindsight-Bias. Man muss zu sich selbst fair sein. Man hat Entscheidungen getroffen, basierend auf dem Wissensstand von damals. Wenn man im Nachhinein, wenn sich im Nachhinein Dinge ändern, im Nachhinein Dinge besser laufen hätten können, kann man nicht so unfair zu sich selbst sein und sagen, hätte ich doch und hätte ich doch, weil du hast die Entscheidung getroffen mit dem Wissensstand von damals.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich dieser Bias auch jetzt in dieser Krise unglaublich zu tragen kommt. Ja. Ja, weil man sich halt jetzt auch denkt, hätte ich doch früher, hätte ich sozusagen, als ich begonnen hat, die Krise abzuzeichnen, wäre ich da ausgestiegen.
Ja, ganz genau.
Hätte ich da was anderes gemacht.
Ja, ganz genau so geht es mir gerade. Genau so. Da wirst du niemals dagegen immun. Also ich bin mittendrin gerade. Ich hätte jetzt 10.000 Sachen besser wissen können wieder mal, so wie die letzten paar Jahre. Ich habe auch ein paar Dinge besser gewusst, aber es passiert halt immer. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Man wird niemals den besten Einstiegszeitpunkt erwischen und niemals den besten Ausstiegszeitpunkt erwischen. Das ist einfach mathematisch extremst unwahrscheinlich. Du wirst eher vom Blitz getroffen.
Ja, höchstens mit Glück halt. Ja,
mega Glück.
Manchmal spielt halt auch das Glück eine Rolle im Leben.
Ja, immer.
Ja, deshalb vergleichen wir es ja mit Glücksspiel.
Ja. Genau, es heißt nicht umsonst Glücksspiel. Ja.
Genau so ist es, ja. Also ich glaube, dass dieser Hindsight-Bias, dieses, hätte ich das damals schon gewusst, ich glaube, das hat doch irgendwie jeder, oder? Jeder, der mit Krypto anfängt, schaut, letzte Folge, glaube ich, habe ich doch erst erzählt, vor nicht mal 2 Jahren war Bitcoin bei irgendwie, weiß nicht, 3.000 oder 4.000 Euro.
Im März 2020.
Ja, also das ist ja noch gar nicht so lange her.
Das ist, was ich auch vielen Leuten erzähle.
Hätte ich das schon damals gewusst, ja. Hätte ich das schon damals gewusst.
Du, wenn das so weitergeht, ist Bitcoin eh bald bei 4.000 Euro.
Stimmt, genau, dann können wir wieder einsteigen.
Aber ja, dieses Mal weiß ich es. Aber da ist halt auch wieder diese Angst, ne? Fällt es nicht noch weiter runter? Ist dieser Hype vorbei?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einerseits, das, was jeder Mensch hat, ist dieser eine Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal von Bitcoin gehört hast und der eine Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal gekauft hast oder sowas oder nicht gekauft hast bis dahin. Das hat jeder Mensch. Also es kann eine Woche dazwischen liegen, es können 5 Jahre dazwischen liegen, aber jeder Mensch, mit dem ich über Krypto rede, kommt irgendwann zu einem Punkt, wo er mir erzählt, ich habe zum ersten Mal von Bitcoin 2013 gehört, hätte ich doch damals gekauft. Das erste Mal, wie ich gekauft habe, war 2017 und so weiter. Und das ist allein schon wieder ein Punkt, da gibt es dann, das macht auch schon was mit Leuten, weil dann hast du halt dieses Gefühl, den Zug verpasst zu haben, ganz oft. Auch gefährlich, oder halt dieses Bedauern und also dieses Bedürfnis, das zu overcompensaten. Das ist auch, was ich 2017 so oft gesehen habe, wo ganz viele Leute dann diesen mitbekommen haben, diesen damaligen großen Boom in den Preisen, wo dann die Leute teilweise auf die ersten Kryptowährungen aufgesprungen sind. Oder jetzt gerade wieder vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren noch, die Leute dann Dogecoin kaufen, Dogecoin kaufen oder Shiba Inu und sowas kaufen, die dann nicht irgendwie logisch dabei bleiben, sondern wirklich emotional reingehen mit FOMO, Fear of Missing Out, und dann irgendwelche wirklich schlechten Projekte kaufen. Sowas wie auch SafeMoon, was jetzt gerade komplett eingeht, wo jetzt die Leute draufkommen. Kompletter Betrug. Gibt es ganz viele Videos jetzt auf CoffeeZilla, einem meiner Lieblings-YouTube-Channels zum Anschauen. Und auch das kommt nicht von logischem Denken, das kommt von, ich habe den Zug verpasst, ich muss ihn jetzt irgendwie einholen.
Ja, und halt eben auch Glücksspiel, oder? Also ich meine, sowas wie Dogecoin, wenn man sieht, oh mein Gott, das steigt um, weiß nicht, 1000% und da haben so viele Leute so viel Geld gemacht, dann neigen wahrscheinlich einige dazu, das eben auch ausprobieren zu wollen.
Ja, und oft kommen die dann, wenn es schon zu spät ist, dann geht es wieder runter. Und dann kommen, also das ist, wann sie den Zug eingeholt haben, und dann geht es runter. Da muss man eben schauen. Ich möchte ganz klar sagen, dass du kannst im Kryptomarkt, generell beim Investieren, beim Trading, kannst du halt relativ schwer etwas sagen, wie wird sich das entwickeln, wie wird der Preis sich entwickeln, was ist das nächste große Projekt. Das ist alles wirklich, das immer im Glücksspiel oder im Spekulieren. Dann sind alle Spekulanten im Kryptomarkt in Wirklichkeit, nicht Investoren oder sowas, würde ich nicht sagen. Selten. Was ganz wichtig ist aber, du kannst ganz konkrete Dinge vermeiden. Und oft einmal ist es ganz viel wichtiger, konkrete Fehler zu vermeiden, als das Richtige zu tun. Weil beim Richtigen tun, da hast du nicht so viel Auswahl. Aber du hast ganz viel Auswahl an Fehlern oder an Cognitive Biases oder Gedankenfehlern, wie du vermeiden kannst. Also die Loss Aversion oder der Hindsight Bias. Generell ist es eine gute Idee, sich ein bisschen emotional zu trennen von seinen Investments und nicht so extrem dran zu hängen. Also das ist auch, was sie Anna sagt, mit nicht immer aufs Handy schauen und nicht immer komplett emotional dranhängen an allem und auch einmal vor die Tür gehen und durchatmen und nicht zu sehr emotional das Investment oder die Zahl, die du auf deiner App siehst, an dich rankommen zu lassen. Gerade jetzt, wo wir sprechen, wo die Preise runterknallen, sehr stark, das ist so, da schaue ich auch ganz viele Dinge nicht an. Aber ich bin mir sicher, dass ich in einem halben Jahr oder spätestens in zwei Jahren wieder sehr viel besser gelaunt sein wird. Das ist, was ich auch den Leuten gerne sagen möchte, ist, es kann jetzt extrem wehtun, wenn man ganz viel Geld verliert, aber langfristig gesehen kann es alles wieder gut werden. Ist ganz oft wieder so passiert im Kryptomarkt.
Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn wir gerade auch über diese Verlustangst gesprochen haben, über diese Krise und den Umgang mit der Krise, dass Veränderungen am Markt auch immer neue Möglichkeiten mit sich bringen kann. Ja? Und dass man diesen Gedanken vielleicht auch so ein bisschen nähert. Ja? Dass jetzt vielleicht auch nicht gleich alles vorbei sein muss, weil wir das ja eben auch schon öfter gesehen haben und miterlebt haben. Und das kann sicher auch ein sehr heilsamer Gedanke sein.
Du beschäftigst ja beruflich, wie gesagt, mit Süchten und Süchtigen. Und hast ja schon von einem Trader erzählt, der bei dir war. Hast du sonst noch irgendwas in deinem beruflichen Kontext an Studien oder Fällen oder irgendwas Spannendes, was dir untergekommen ist, was unsere Zuhörer und Hörerinnen interessieren würde?
Also tatsächlich habe ich, ich glaube, vorgestern von einer Klinik gelesen, die sich jetzt speziell auf die Behandlung von Krypto-Süchtigen spezialisiert hat. In Edinburgh ist das. Genau, die sich, die jetzt auch Studien dazu gerade durchführen und eben speziell Therapie bei Krypto und Trading generell anbieten.
Ja, ich glaube auch, dass das, also ich bin ja auf TikTok, wo ja sehr viele Jugendliche sind, und wenn man auf Crypto-Talk schaut, da sind halt schon extrem viele 16- bis 19-Jährigen da, ne, die dann auch in diese neuen Projekte auch eher reingehen. Das wird, glaube ich, schon ein bisschen ein Problem, wenn zu junge Menschen, die noch nicht so reflektiert sind, dann anfangen, mit ihrem Bausparer da herumzuschieben, dann könnte das, also ja, finde ich gut, dass es eine Klinik gibt.
Ich glaube, dass grundsätzlich, wenn wir über Spielsucht, Trading-Sucht, Gambling-Sucht sprechen, dass wir auch immer über dieses Konzept von Social Media sprechen müssen und wie sehr eigentlich das abhängig macht. Weil
oh ja, Dankeschön. Das sage ich nämlich auch. Ich bin sehr ein großer Kritiker.
Ihr könnt uns übrigens auf Instagram und Twitter folgen.
ohne Social Media, ohne diese wahnsinnige Vernetzung, die wir heutzutage haben, wären wir auch, was Krypto betrifft, nicht da, wo wir heute wären oder wo wir heute sind. Und das heißt, ich glaube, dass diese zwei Punkte total miteinander verwoben sind. Und ich glaube, wenn man das eine behandelt, muss man das andere auch behandeln. Ja. Und ich glaube, dass in die Richtung total viel Potenzial liegt, auch nicht nur irgendwie Risikofaktoren zu definieren, sondern auch Schutzfaktoren irgendwie gerade für so junge Menschen irgendwie auch zu etablieren, weil es einfach, wie du sagst, schon ein bisschen erschreckend ist, wenn man sieht, wie 14-, 15-, 16-Jährige sich doch intensiv mit einem Thema beschäftigen, das einfach so von Glück geprägt ist und wo es einfach um wahnsinnig viel Geld geht.
Ja, und die Moralvorstellungen vielleicht sind auch lange Zeit, glaube ich, einfach falsch gewesen, oder? Wenn man ständig nur konfrontiert wird mit den heilen Welten der Influencerinnen da draußen, dann denkt man sich, ah, fuck, was mache ich denn eigentlich falsch? Ja? Warum ist meine Welt nicht so perfekt wie die Welt von Influencer oder Influencerin X? Und warum haben die Geld und ich nicht?
Ja,
machen die das so und warum mache ich das nicht?
Ja,
so?
Ich folge auf TikTok einem 20-Jährigen, der halt auf Yachten unterwegs ist und das halt Krypto zuspricht. Ja. Aber wenn man dann in die Kommentare geht, dann merkt man, das ist ein Söhnchen, das halt schon von Haus aus sehr viel Geld bekommen hat. Ne?
Ja,
und
natürlich.
Wenn du viel Geld hast, dass du rein investierst, dann hast du auch eher die Chance, noch mehr Geld rauszumachen. Und ob die Yacht jetzt dann vom Papi bezahlt ist oder ob das aus einem riesigen Investment gemacht worden ist. Aber natürlich vergleicht man sich dann damit, weil ich denke mir auch, Alter, ich bin 30 und der 20-Jährige, der chillt da jetzt auf seiner Yacht. Das war nicht falsch.
Und predigt in seinen Videos, ihr könnt das auch. Ja, genau. Jeder kann das. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Auch ja, wenn ihr keine 100.000 Startkapital habt vom Papa.
Wenn ihr jetzt mein Handbuch kauft.
Ja.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite haben wir auch wahrscheinlich, man hört ja auch immer wieder von Jugendlichen, die dann früh angefangen haben, irgendwie Mining zu betreiben und dadurch urreich geworden sind. Ja, auch diese Geschichten kennt man. Ja, oder die Geschichten, die, weiß nicht, diese ganze GameStop-Geschichte, die es ja auch gab, vorletztes Jahr.
Ja, genau.
Genau, ja, wo auch ganz viele unglaublich viel Geld gemacht haben. Na sicher, natürlich macht das was mit einem. Und ich glaube, gerade mit jungen Menschen umso mehr. Eben wenn man einfach auch tagtäglich 24/7 sieht, was für ein, unter Anführungszeichen, schönes Leben andere haben. Ja, und das lässt sich, da lässt sich es manchmal schwer auf sein eigenes Leben zurückblicken und zu sagen, okay, eigentlich geht es mir eh auch gut. Ja, wenn man sozusagen die ganze Zeit mit noch besseren und noch schöneren Dingen konfrontiert wird.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass das ganze Konzept Social Media ja eigentlich auch darauf beruht, dass man die Leute so lange wie möglich auf der Plattform hält. Ja? Und was hält die Leute lange wie möglich auf einer Plattform? Das hat immer irgendwie was mit einem gewissen Suchtpotenzial zu tun. Ja? Wir kennen das ja alle. Wenn man sich mal hinsetzt am Abend und ein Video ansieht und dann plötzlich 2 Stunden später wieder aufwacht, quasi aus seiner Trance und 100 Videos gesehen hat, ja, man ist schnell in so einem Strudel drinnen, glaube ich.
Ja, aber du, Clemens, wir waren ja zusammen mit dir auf einer Börse und dort hat ja alles geblinkt. Ich glaube, es war Binance oder Kraken und das hat mich extrem erinnert an so eine Gambling-Ästhetik.
Ja,
ne?
Ja,
alles
voll,
blinkt und ist so bunt und rauf, runter und grün und rot. Und ein Fun Fact, in Casinos, vor allem in Gambling-Casinos, werdet ihr keine Uhr finden. Weil natürlich gewollt wird, dass die Menschen auch nicht wissen, wie lange sie da jetzt drinnen sitzen. Und ihr werdet meistens auch keine Fenster finden, die da irgendwie zulassen, dass ihr die Zeit trackt.
Genau.
Und man versucht die Leute auch einfach in, warum wir rote Notifications haben auf Facebook und Co., ist auch ein bisschen diese Gambling-Ästhetik, die das anspielt, nämlich, oh, eine rote Benachrichtigung, ja, draufklicken und da kommt jetzt was und oh, Dopamin.
Ja, sicher. Und das Herz blinkt, ja, und noch ein Smiley und noch da noch ein Smiley. Ja. Also das hat alles mit sowas zu tun. Und was ja noch viel schlimmer ist, sind die Games eigentlich, also das Gaming. Die ganz normalen Spiele, die man sich downloaden kann aufs iPad oder iPhone, was da für Suchtfaktoren mitspielen, ist eigentlich ganz arg. Und nämlich auch finanzielle Faktoren, weil ja, aber da kostet das erste Package, mit dem du dann weiterspielen kannst, 1,99 €. Das hat man schnell mal bezahlt. Das nächste kostet dann 5 und das übernächste kostet dann 10. Und so steigert sich das weiter. Und in Wirklichkeit ist das ja auch nur, dass man die Leute dabei hält, ja, an der Stange hält.
Hallo, mein Name ist Lukas und ich war World of Warcraft süchtig.
Und ich habe eine Candy Crush süchtige Mama und ich spiele jetzt gerade auch ein Handyspiel, leider Gottes. Aber ich habe noch nichts ausgegeben.
Du, ich rede ja auch nur gescheit. Ich bin ja total anfällig für Süchte. Also ich meine, ich bin Raucher. Ich zocke auch mal gerne, wenn ich mich in so ein Spiel hineinsteigere. Also bei mir sollten da auf jeden Fall die Alarmglocken schrillen, ja, was Krypto betrifft.
Anna, vielleicht ja, wenn wir schon, ist es auch okay, gewisse Süchte zu haben und zu hegen und zu pflegen?
Auch als Suchttherapeutin ist man vor sowas nicht gefeit. Bei Candy Crush sind mir auch so Erinnerungsstücke hochgekommen. Ist mein Leben an mir vorbeigezogen. Es kommt mir sehr bekannt vor. Und TikTok ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, wenn ich mich abends auf die Couch haue. Also ich glaube, dass das inzwischen fast ein vielleicht auch leider normaler Teil unseres Lebens geworden ist. Ich glaube auch, dass der Mensch gar nicht ohne irgendeine Form von Rausch und auch Social Media gibt eben diesen kurzen Dopaminkick, auch Candy Crush, wenn du irgendwie wieder ein Level geschafft hast oder was auch immer. Es macht einfach was in uns und mit uns. Und ich glaube, in dem Sinn wird Rausch immer ein Thema in unserem Leben sein und bleiben. Und weil sie halt auch einfach irgendwo leibend ist.
Ja. ja, auf jeden Fall. Also dieses, weil du sagst, wenn man ein Candy Crush Level schafft, ja, das gibt einem was, ganz einfach. Man kann das nicht abstreiten. Fun Fact, es muss nicht unbedingt online sein, wie die Pandemie begonnen hat und Kurzarbeit und Homeoffice eingesetzt haben. Ich sage euch, ich war süchtig nach Kreuzworträtseln.
Süß! Das ist so süß,
liebe. Ey, weißt du, wie geil das ist, wenn man ein Kreuzworträtsel komplett ausfüllt, ohne nachzusehen?
Ich hatte das in der Matura-Zeit mit Sudoku.
Ja, genau, ja, ist das Gleiche.
Ja, aber ich glaube, Sudoku und Kreuzworträtsel gibt uns dann auch ein bisschen was mental mehr als jetzt Candy Crush, das ja absichtlich so gebaut ist, dass es wirklich nicht so schwer ist. Also die Herausforderung.
Hey. Ja, das ist gerade
sehr gut. Ich glaube, das waren schon auch sehr gute abschließende Worte. Gibt es noch Fragen von Experte oder Clemens? Oder Anna, möchtest du noch etwas sagen?
Ich würde gerne fragen, jetzt gerade generell, weil es, wie schon angesprochen, mehrfach einigen Leuten jetzt nicht so gut geht gerade. Viele Leute verlieren gerade viel Geld im Kryptomarkt. Was du ihnen raten würdest?
Was ich ihnen raten würde, ist auf jeden Fall darüber zu sprechen. Jetzt vielleicht nicht mit anderen, denen es genau gleich geht und wie man es jetzt besser machen könnte, sondern auch mit Menschen, die vielleicht gerade nicht so informiert sind, was gerade passiert. Also wirklich mit Leuten, die jetzt nicht in dieser Blase sozusagen auch sind, sondern sich mit anderen austauschen. Versuchen rauszugehen, auch ein bisschen aus dieser Gedankenspirale auszusteigen. Das, was ich vorhin schon gesagt habe mit diesen Sorgen, sich bewusst machen, okay, was kann ich kontrollieren, ja, und mich diesen Sachen widmen und weg von diesen unkontrollierbaren Gedanken zu kommen und tatsächlich einfach auch hin und wieder das Handy weglegen und sich auch bewusst machen, dass man in dieser Situation, die jetzt gerade passiert, dass man da auch nicht allein ist. Es gibt ganz viele andere, denen es auch so geht und das heißt, man könnte sich sozusagen mit Menschen, mit Gleichgesinnten austauschen, jetzt nicht über Krypto, sondern wie fühlt man sich, wie kann man es vielleicht auch gemeinsam besser machen und um so ein vielleicht anderes, heilsames Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen.
Ja, und wenn ich selbst nicht investiere oder im Trading drinnen bin, aber merke, ich habe einen Freund oder einen Bruder oder irgendjemand in meiner Umgebung, der beschäftigt sich sehr viel damit und bei dem, der hat sich verändert. Was kann ich da machen, Anna? Also wenn ich selbst nicht betroffen bin, muss ich da auch zu dir oder wo kann ich da hin?
Also ich glaube, das Beste oder der erste Schritt wäre auf jeden Fall mal Gespräche anzubieten, um überhaupt zu schauen, braucht vielleicht das Gegenüber Unterstützung. Und wenn ich mich auch dazu in der Lage fühle, bitte. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja? Also erst Hilfe anbieten, wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich überhaupt helfen kann. Ja? Also dass ich mich fit genug in der Lage fühle. Und wenn ich merke, dass es vielleicht doch tatsächlich so viel mit mir macht, persönlich, dass in meinem Umfeld jemand auch darunter leidet, dann kann man sich natürlich auch selbst Unterstützung suchen, indem man sich auch genau bei den Nummern, die ihr auch noch nennen werdet, meldet und sich dort auch vielleicht austauscht. Und wir haben zum Beispiel auch bei uns in der Arbeit so sogenannte Angehörigengruppen, wo sich dann auch Angehörige von Suchtkranken untereinander austauschen können und auch einfach mal ihre Sorgen und Gedanken dazu teilen können und einfach einen Raum haben, wo sie dann vielleicht auch anders gehört und verstanden werden können.
Da sind wir nämlich in Codependency drinnen, nämlich eine Sucht alleine ist meistens leiden die Angehörigen mit oder die nahestehenden Personen. Also auch da gibt es Stellen, wo man sich Hilfe holen kann. Bitte tut das. Wir werden alle Stellen, wo ihr euch melden könnt, natürlich in dieser Folge drinnen haben. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, die nennt sich Crypto Helpdesk. Da sind bereits 400 Mitglieder drinnen. Also wem es vielleicht, wer sich einsam fühlt oder keine Freunde hat oder keinen Kreis hat, der auch investiert ist, kann man gerne auch da teilnehmen und sich vernetzen und vielleicht auch noch im Kopf haben, alles wird besser und Geld ist nicht alles.
Auch von mir, eine kleine Anekdote von einem Freund von mir. Hat 2017, 2018 sehr, sehr viel Geld verloren. 2021, 2022 war Millionär.
Ja, so eine Geschichte habe ich vielleicht auch noch zum Abschluss. Ein Freund von mir war einer der wenigen, der sich damals mit Bitcoin eine Pizza gekauft hat. als es sozusagen irgendwie noch nicht so viel wert war und hat sehr drunter gelitten, aber inzwischen auch wieder viel Geld machen können und erzählt jetzt diese Geschichte selber sehr gerne und es ist der absolute Partykracher.
danke, dass du da warst, Anna. Es war sehr aufschlussreich.
Wenn ihr Fragen habt zu psychologischen Faktoren, zu Krypto und Co., dann könnt ihr uns auch jederzeit erreichen. Online über unsere E-Mail-Adresse mail@kryptologisch.at oder ihr schreibt uns auf Instagram, da heißen wir krypto.logisch und auf Twitter haben wir auch einen Account, der heißt Krypto-Podcast. Dort sind wir erreichbar und antworten auch brav. Eine sehr interessante und wichtige Folge war das heute. Dankeschön, liebe Anna, dass du uns hier weitergeholfen hast mit deinem Wissen. War uns eine sehr große Freude, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke euch. Es war auch für mich eine totale Freude und war echt super mit euch.
Wir haben natürlich alle Links und alle Hotlines, die wir erwähnt haben, in der Beschreibung dieser Folge unten stehen. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, baba.
Ciao.
Ciao, ciao.